die Presse.
Hallo bei Was wichtig ist, dem Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und heute machen wir gemeinsam eine kleine Bundesländertour. Denn das vergangene Wochenende war innenpolitisch, vor allem auf kommunaler Ebene, interessant.
Es ist wieder ein Wahlsonntag in Österreich. Auch bei den Gemeinderatswahlen in Niederösterreich legt die FPÖ zu. Die ÖVP erleidet Verluste, bleibt aber dominant im Land.
Aber es war natürlich nicht nur in Niederösterreich ein Wahltag, auch in Oberösterreichs Landeshauptstadt Linz. Da fand nämlich die Stichwahl für das Bürgermeisteramt statt. Die hat dann schlussendlich der SPÖ-Kandidat Dieter Brammer mit 77,1% der Stimmen weit vor dem FPÖ-Kandidaten Michael Ramel gewonnen. Und apropos SPÖ, die meldet sich heute Mittag in einem anderen Bundesland zu Wort. 8 Tage nach der Landtagswahl im Burgenland sagt Hans-Peter Doskozil, mit wem er jetzt in Regierungsverhandlungen gehen will.
Wir werden ab morgen, wenn es funktioniert und wenn es so in Ordnung ist, mit den Verhandlungen beginnen.
Ja, und mit wem Doskozil jetzt verhandeln wird und welche Schlüsse aus dem niederösterreichischen Gemeinderatswahlergebnis zu ziehen sind, bespreche ich jetzt gleich mit meinem heutigen Gast. Das ist meine Kollegin Elisabeth Hofer aus der Innenpolitikredaktion der Presse. Hallo, meine Liebe.
Hallo.
Schön, dass du mal wieder da bist. Wir haben uns länger nicht im Studio gesehen.
Danke. Gerne hier.
Danke für deine Zeit. Bevor wir über die Kommunalwahlen im größten Bundesland Österreichs, nämlich in Niederösterreich, sprechen wollen, machen wir noch einen kurzen Ausflug ins bevölkerungskleinste Bundesland, nämlich ins Burgenland, weil es da ja ganz frische Neuigkeiten gibt. Jetzt hat SPÖ-Chef Hans-Peter Doskozil heute Mittag bekannt gegeben, dass seine Partei schon ab morgen, ab Dienstag, den 28. Jänner, mit den Grünen und zwar mit Anja Heider-Wallner in Regierungsverhandlungen gehen will. Ganz kurz muss ich dazu sagen, ich bin nicht verwandt oder sonst wie verwandelt mit Frau Heider-Wallner.
Und ich auch nicht mit Norbert Hofer, kann man
ja, das dazu kann man auch sagen, gleich erwähnen. Genau. Wir haben da keine Verbindungen. Zurück zum Burgenland. Mich hat das jetzt nicht wirklich überrascht, dich?
Nein, keinesfalls. Also die Entscheidung, mit den Grünen zu koalieren im Land, ist für Hans-Peter Doskozil sicher die einfachste Variante, nämlich ideologisch am einfachsten, weil man ist sich hier einfach näher als mit der anderen Konkurrenz und auch personell. Also es wird wohl ein Mandat nur abgegeben werden müssen an die Grünen. Es ist noch unklar, wer dafür von der SPÖ gehen muss, aber da macht man keine großen personellen Einschritte auch. Und was man auch dazu sagen kann, glaube ich, die Person Hans-Peter Doskozil wird dadurch jetzt nicht in eine große Konkurrenzsituation gebracht. Also wenn da jemand anderer namhafter da wäre, wie Norbert Hofer zum Beispiel, der würde ihm dann quasi schon ein bisschen Rampenlicht streitig machen. Und das, glaube ich, ist jetzt mit Anja Heider-Wallner nach jetzigem Stand noch nicht so stark der Fall.
Das ist ja gerade das, was du erwähnst, auch bei Doskozil, dieses Streitigmachen der öffentlichen Auftritte und so weiter, ist ja bei ihm auch wirklich nicht so von der Hand zu weisen im Vergleich zu anderen Spitzenpolitikern, weil Doskozil, glaube ich, wegen seiner Stimmbandprobleme weiß, dass er immer wieder in regelmäßigen Abständen Operationen haben wird, weiterhin, und dadurch dann auch 2 bis 6 Wochen ausfällt. Und in so einer Zeit wäre dann eben zum Beispiel ein Vizelandeshauptmann, genau, zum Beispiel Norbert Hofer, der dann auftritt und könnte ihm den Rang etwas abstreitig machen, vor allem im Hinblick auf die nächste Wahl. Dennoch wäre eine Option gewesen, nicht die FPÖ vielleicht, aber die ÖVP, weil man natürlich mit mehr Mandaten im Landtag auch ein bisschen schlagkräftiger wird.
Richtig. Und Doskozil sagt ja auch selbst, dass er Anfang der Woche diese Option gar nicht so schlecht gefunden hätte und dass er Anfang der Woche vielleicht noch bereit war, in diese Richtung zu gehen. Das hat sich offenbar jetzt geändert. Man muss ja auch sagen, die Entscheidung für die Grünen war auch einstimmig im Landesparteivorstand. Mhm. Warum es nicht die ÖVP wird, hat, glaube ich, neben allen Gründen, die man da jetzt in der Landespolitik festmachen könnte, auch den simplen Grund, dass man natürlich viel leichter hat, es als SPÖ-geführtes Bundesland nachher gegen den Bund zu argumentieren, wenn, und so schaut es ja aus, im Bund Blau-Türkis kommt.
Ja klar, und auch im Hinblick auf die sehr wichtige, für die SPÖ sehr wichtige Wien-Wahl, man würde natürlich der Wiener Landespartei die Chance nehmen, laut, stark gegen die FPÖ aufzutreten. Und dieses Argument, wir sicher nicht mit den Blauen, wäre dann natürlich weg gewesen, wenn man mit der FPÖ koaliert hätte, ja, aber auch ein bisschen mit der ÖVP.
Ja, und was Doskozil jetzt macht, ist eigentlich etwas sehr Gescheites. Er argumentiert damit, dass wenn man das gemacht hat, nämlich Rot-Türkis, dass man wieder in so ein Altersdenken gekommen wäre, Pfründedenken nennt er das, und wieder sich ausmachen hätten müssen, wie man die Posten besetzt und so weiter und so fort. Und das will er nicht. Und das ist natürlich ein gutes Argument, weil das wollen wirklich die Wählerinnen und Wähler auch nicht.
Mhm. Was will denn Rot-Grün im Burgenland? Wo sind die Schnittmengen? Was kündigen die an? Wie wollen sie zusammenarbeiten?
Naja, es ist schon so, dass das Burgenland jetzt schon eine relativ ambitionierte Umweltpolitik gemacht hat. Doskozil hat da auch in Richtung Energiegemeinschaften viel gemacht, Windausbau. Also in diese Richtung wird man sicher viel gemeinsam tun. Und das, die Grünen sind ja auch sozialpolitisch für diverse Dosko-Projekte zu haben, sind auch, und das ist, dafür muss man gar nicht zu haben sein, aber es wird vor allem in der Pflege weiterhin viele, viele Schritte brauchen, weil einfach die Menschen auch im Burgenland älter werden und es halt Arbeitskräfte braucht, speziell im Pflegesektor, damit man hier eine gute Situation aufrechterhalten können wird.
Ich glaube, die größte Kritik hat der Doskozil sich ja in den vergangenen Wochen und Monaten wegen seiner Wirtschaftspolitik eingefahren. Doskonomics, wie es so schön geheißen hat. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn so ein Juniorpartner wie die Grünen, die im Landtag nur 2 Mandate haben werden, die SPÖ übrigens 17, das heißt, sie haben eine knappe Mehrheit von 19 Mandaten zusammen, da darf also niemand ausscheren, ob die genug Kraft haben werden, ihm da auch in seiner Wirtschaftspolitik ein bisschen Einhalt zu geben.
Sehe ich ehrlich gesagt nicht. Also sie sind wirklich ein ganz kleiner Juniorpartner und es ist ja auch nicht die Aufgabe des Koalitionspartners oder sagen wir mal die Rolle des Koalitionspartners, Einhalt zu gebieten. Ich glaube, dass das von der sehr erstarkten FPÖ, aber aus einer Oppositionsrolle heraus schon passieren wird.
Mhm. Okay, sehr spannend. Ich habe auch spannend gefunden, wenn man sich so ein bisschen durch die sozialen Netzwerke oder zumindest dem, was noch davon übrig ist, von X bis Blue Sky oder sonst wo durchliest, gibt es da ganz gemischte Reaktionen auf Doskozils Entscheidung, mit den Grünen zusammenzugehen. Viele haben sich dann doch erwartet, er wird es mit den Blauen machen, weil ideologisch vielleicht ihnen näher ist. Aber
na, das würde ich gar nicht. Das würde ich gar nicht sehen in dem Fall. Ich weiß, dass es oft so überlegt wird, auch wegen der restriktiven Asyl- und Migrationspolitik, die Doskozil teilweise einschlägt, aber in vielen anderen auch wirtschaftspolitisch ist man sich da mit den Grünen eigentlich viel näher. Und das muss man auch dazu sagen, neben dem Vorteil, dass man dann besser sich auf den Bund ausreden kann, wenn was nicht passt, hat Doskozil, glaube ich, auch einfach eine persönliche Antipathie gegen Norbert Hofer. Also das hätte einfach auch zwischen den beiden nicht zusammengepasst.
Okay, gut. Lass uns nach Niederösterreich kommen, das doch noch viel größere Land. Am Sonntag waren hier Gemeinderatswahlen. Für die ÖVP war es nicht ganz so schlimm wie befürchtet, oder?
Das ist richtig. Also man hatte da ja wirklich größte Sorgen, dass man hier wirklich im großen Stil an die FPÖ verlieren wird. Viele, viele Bürgermeistersessel hergeben wird müssen. Und diese Sorge hat sich jetzt nicht bewahrheitet. Also der Fall ist nicht eingetreten. Man hat in 3 Gemeinden den stimmenstärksten Platz an die FPÖ verloren. Aber das war's dann auch. Also
insgesamt ist es natürlich trotzdem, also es ist nicht so schlimm geworden, aber wir reden ja eben schon, glaube ich, von diesen Szenarien, die man im Kopf hatte, dass der ÖVP generell nicht gut geht, aber in ihrem Kernland Niederösterreich ist offenbar noch nicht ganz so schlimm. Trotzdem, wenn du dir die nackten Zahlen ansiehst, ist es schon so, dass die ÖVP verloren hat und die FPÖ ordentlich aufgeholt hat. Man sieht es vor allem auch an den Mandaten.
Genau.
Da gibt es ja also von den über 6.900 Mandaten hat die ÖVP 568 verloren. Genau. Das heißt, sie hat jetzt irgendwas bei 6.400 und die FPÖ hat aber 832 Mandate dazu gewonnen. Das heißt, also von 480. Das heißt, da sieht man schon, wie sich das im Land, das Blau in den Gemeinderatsstuben, ja, verbreitet.
Genau. Man muss jetzt dazu sagen, diese Angst, dass die FPÖ so aufholen würde, die kam natürlich nicht von ungefähr. Das kam natürlich auch von den Ergebnissen der Nationalratswahl für Niederösterreich. Da hat die FPÖ immerhin 7,26 Prozentpunkte dazu gewonnen.
Mhm.
Also das ist schon ein recht starkes Ergebnis. Und jetzt hatte die ÖVP aber noch den Vorteil, dass in manchen Gemeinden, gerade die kleineren ländlichen, die FPÖ es nicht geschafft hat, da personell überhaupt eine Liste aufzustellen. In Altmilon zum Beispiel, dem 900-Einwohner-Ort im Waldviertel, hat die FPÖ bei der Nationalratswahl 46% erreicht, war damit klarer Sieger. Da gab es aber keine FPÖ-Liste jetzt bei dieser Wahl.
Ja, es war überhaupt interessant, dass dort, wo sich recht bekannte Persönlichkeiten aufstellen haben lassen, übrigens recht unabhängig von welcher Partei, aber wenn wir jetzt nochmal auf die FPÖ blicken, wie zum Beispiel Gottfried Waldhäusl in seiner Gemeinde, Waidhofen an der Thaya und der Christian Hafenecker, FPÖ-Generalsekretär, haben ihre Ziele nicht erreicht. Hafenecker wollte ja gerne Bürgermeister sogar werden. Da hat jetzt jemand schon sehr, wie soll ich sagen, süffisant gekontert. Die Partei, die sich gerne als Volkspartei ausgibt, schafft es offenbar dort, wo man dem Volk eigentlich besonders nahe ist, nämlich auf kommunaler Ebene, nicht so ganz zu realisieren.
Richtig, ich kann da auch kurz berichten, weil ich war ja, man konnte es in der Presse am Sonntag nachlesen, zum Beispiel in Waidhofen an der Thaya auf Reportage, habe dort auch den Bürgermeister getroffen und das wäre ja ganz interessant. Also da wurde sehr bewusst das Duell ausgerufen, auch auf den Wahlplakaten des ÖVP-Kandidaten in dem Fall. Und da sieht man schon, dass man hat es ja auch bei der letzten Wien-Wahl ein bisschen so probiert, dass man, wenn man ganz offensiv das Duell ausruft, dass man damit schon quasi die Menschen, die sie noch als Stimme der Vernunft sehen und als Gemäßigte, dann von denen als ÖVP-Stimmen holen kann. Mhm. In Waidhofen an der Thaya hat das hervorragend funktioniert, da hat der ÖVP-Kandidat eine absolute Mehrheit erreicht.
Ja, und umgekehrt ist es interessant, dass in der Gemeinde Grafenwörth, wo Alfred Riedl, der ehemalige Präsident des Gemeindebundes und Bürgermeister von Grafenwörth, ja einige Probleme hatte in den vergangenen Monaten. Es gab da die Aufdeckungsgeschichten, dass er Grundstücksumwidmungen gemacht hat und so weiter. Das hat ihm zwar geschadet, aber nicht so geschadet, wie man angenommen hätte. Die ÖVP, also nicht nur ihm, sondern der Partei, hat dort nur -10% bekommen. Ja. Ist auch wieder interessant.
Ja, wobei dieses Phänomen ist auch keines, das mich sehr überrascht. Es war auch gestern die Stichwahl zum Bürgermeister in Linz. Mhm. Und in Linz gab es ja auch eine ähnliche Situation. Da hat der jetzt Ex-Bürgermeister Klaus Luger ja auch einen Skandal gehabt. Da ging es um das Hearing zum Lieferchef, wo er Fragen verraten hat. Und auch da hat es der SPÖ überhaupt nicht geschadet.
Das stimmt, ja. Da hast du recht. Aus diesem Gemeinderatswahlergebnis, welche Zustimmung lässt sich denn da für die schwarz-blaue Landesregierung ablesen?
Gute Frage. Ich glaube schon, dass man sagen kann, für die ÖVP ist es ein respektables Ergebnis. Eben, man hat hier nicht so stark verloren, wie befürchtet worden ist. Die FPÖ hingegen ist schon interessant, nur auf Platz 3 gelandet, auch hinter der SPÖ. Das ist jetzt keine, also da hat man sicher sein Ziel nicht so erreicht. Ich glaube, dass das auch bei vielen an eben einer gewissen Anti-Blau-Türkis-Stimmung im Bund liegt. Und hinzu kommt schon auch, die Menschen neigen dazu, die FPÖ dann zu wählen, wenn sie weiter weg ist von ihnen. Interessant, oder? Dass man auf EU-Ebene zum Beispiel sehr starke Erfolge für die FPÖ sieht, auch bei der Nationalratswahl sowieso. Aber wenn es dann wirklich um sie selbst geht, so wir unter uns im Ort, da ist man dann ein bisschen vorsichtiger mit der FPÖ offenbar.
Mhm. Ja, und noch wichtiger ist ja die Frage, was dieses Ergebnis für die Verhandlungen zwischen Türkis und Blau im Bund bedeutet.
Ja, ja. Das war ja auch ein interessantes Wochenende, das wir hinter uns haben, wo es durchaus auch Misstöne gab zwischen den beiden Verhandlungspartnern und am Ende die FPÖ ausgerichtet hat, na, so sicher sind wir uns eh noch nicht, dass wir mit euch wollen und die ÖVP schon darum bemüht war, sehr zu kalmieren. Muss man sagen, da kommt jetzt dieses Ergebnis auch recht gut eigentlich für die ÖVP daher, weil sie natürlich merkt, na, sie hat schon noch Standing im Land. Und es ist ja überhaupt ein bisschen die Frage bei dieser Koalition, wer ist denn jetzt Juniorpartner und wer ist jetzt Chef? Weil die ÖVP ist es gewohnt, Chef zu sein. Mhm. Und man könnte jetzt sagen, naja, wirklicher Juniorpartner ist sie wahrscheinlich auch nicht. Wahrscheinlich kriegt sie ein Ministerium weniger, maximal zwei. Aber die FPÖ wiederum ist schon bemüht zu sagen, hey, wir sind hier die Wahlsieger, wir sagen an. Und darum wird es auch die Diskussion über die Bankenabgabe, die jetzt, glaube ich, an Fahrt aufnimmt, recht interessant. Die FPÖ will ja, so ist zumindest zu hören, diese Bankenabgabe. Die ÖVP wollte sie bisher partout nicht, in den Verhandlungen mit der SPÖ partout nicht. Aber schauen wir mal, wie sich das weiter bewegt. Ich bin mir da nicht so sicher, ob wir nicht mit einer Bankenabgabe zu rechnen haben.
Liebe Elisabeth, du hast jetzt alles erwähnt, was ich noch fragen wollte. Auch den Linzer Bürgermeister, der auch am Sonntag bekannt geworden ist. Ich danke dir, dass du da warst und danke dir für deine Einschätzung.
Danke für die Einladung.
Ja, und das war's für heute mit dieser Bundesländer-Rundschau. Danke fürs Zuhören, sagen Elisabeth Hofer und Anna Wallner. Alle Updates zu den Regierungsverhandlungen auf Bundesebene lesen Sie wie gewohnt rund um die Uhr auf unserer Webseite diepresse.com. Und wenn Sie mir etwas mitteilen wollen, schreiben Sie mir gerne unter podcast@diepresse.com. Morgen begrüße ich hier an dieser Stelle wieder meine Kollegin Christina Meierhofer. Machen Sie es gut und auf bald.